ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Experte in diesem Podcast ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Mit ihm sprechen wir im Wesentlichen über die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg und über aktuelle politische Entwicklungen, die damit im Zusammenhang stehen. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute zugeschaltet aus Pristina im Kosovo, ne?
Ja, genau. Wir sind aus Montenegro zurück und jetzt in Pristina.
Was haben wir heute auf dem Zettel? Zu Beginn etwas zur momentanen Situation in der Ukraine. Schwerpunktmäßig befassen wir uns mit dem NATO-Gipfel in der vorigen Woche in Washington. Er hatte am Dienstag, erst nachdem wir die Folge 224 dieses Podcasts veröffentlicht hatten, begonnen, sodass wir heute auf die Ergebnisse schauen können. Und etwas weg vom NATO-Gipfel geschaut, weil es wurde nicht wirklich auf dem NATO-Gipfel beschlossen, aber kräftig diskutiert. Die USA wollen wieder Mittelstreckenraketen bzw. Marschflugkörper in Deutschland stationieren. Was ist davon zu halten? Und natürlich noch ein paar Sätze zur ein oder anderen Meldung und wir beantworten weitere Hörerfragen. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag, 16. Juli 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ein Blick auf die aktuelle Lage in strategischer Hinsicht, Herr Bühler, hat sich ja sicher innerhalb einer Woche auch diesmal nicht viel geändert.
Nein, da gibt es keine Veränderung. Die Russen greifen weiter an, vielen Abschnitten entlang der 1300 Kilometer langen Frontlinie weiter an. Die Ukrainer verteidigen nach wie vor erfolgreich, führen, wenn möglich, taktische Gegenangriffe, gehen, wenn notwendig, an manchen Geländeabschnitten zurück, um die eigenen Kräfte zu schonen. Und die Luftoperationen beider Seiten werden unverändert weitergeführt.
Ein paar Schwerpunkte wieder mal von Nordost nach Südwest entlang der Frontlinie durchgegangen. Und da will ich mal anfangen mit ein bisschen kryptischen Äußerungen des Chefs des Militärgeheimdienstes der Ukraine, Budanov. Der spricht davon, dass die russischen Angriffe aus dem Norden eine Tendenz zur Zuspitzung hätten. Dann meinte er, wenn er die ihm gestellte Frage dazu beantworten würde, dann würde das Panik auslösen. Und jemanden von der westlichen Presse habe er gesagt, Zitat, leider werde ich in diesem Jahr keine guten Nachrichten haben. Können Sie uns das mal bitte übersetzen, Herr Bühler, wie verstehen Sie?
Also ich spreche lieber über die Lage, die ich selbst sehe und nicht über solche kryptischen Äußerungen eines militärischen Geheimdienstchefs. Vor allen Dingen auch, weil ich heute Morgen in der ukrainischen Pravda gelesen habe, dass Selenskyj sofort nach dem Interview den Budanov angerufen hat und ihn gefragt hat, was er damit gemeint hat. Also er hat offensichtlich auch Verständnisschwierigkeiten gehabt. Und Budanov habe dann gesagt, das sei ein Missverständnis, das Ganze. Wie auch immer, die russische Offensive im Raum Kharkiv ist weiterhin gescheitert. Die Kriegsparteien sind in den beiden Abschnitten im Norden in heftige Orts- und Häuserkämpfe verwickelt. Die Russen haben dort im Norden ganze Truppenteile verloren. Die Verluste gehen in die Tausende. So wie jetzt die Lage aussieht, ist die Ukraine eher in der Lage, die Russen wieder aus dem Norden zu vertreiben, als dass die Russen die Angriffe weiter nach Süden tragen können. Die russischen Angriffe mit Infanterie, Soldaten zu Fuß, mit Unterstützung durch Artillerie und Drohnen, teilweise auch Gleitbomben, haben in den vergangenen Tagen nachgelassen. Allerdings bezieht sich das nicht auf die Gleitbomben selbst. Dort ist die Gefährdung nach wie vor hoch.
Aber das Institute for the Study of War, kurz ISW, das hat gemeldet, dass die Russen Umgruppierungen bei Kharkiv vornehmen würden. Umgruppierungen mit dem Ziel, die Offensivaktionen dort fortzusetzen. Sehen Sie da einen Widerspruch zu dem, was Sie gerade gesagt haben?
Könnte man so sehen, aber ich sage, das sind taktische Umgliederungen und da haben die Kollegen vom ISW durchaus recht. Taktische Umgliederungen, um zu retten, was zu retten ist, um weitgehend zerschlagene Truppenteile entweder abzulösen oder zu verstärken. Nach all dem, was wir aber jetzt sehen können, wird es nicht dazu führen, und das sagen Sie, glaube ich, auch nicht, dass der Vormarsch so wie vor 2 Monaten fortgesetzt werden kann, zumal die Ukraine jetzt diese Umgliederungen mit weitreichender Artillerie grenzüberschreitend auch bekämpfen kann.
Wenn wir uns die Bilanz dessen mal anschauen, was da passiert ist, also was die Russen erreicht haben, wir sehen da ja 2 größere Gebiete, die von den Russen erobert wurden. Begonnen hat man so um den 10. Mai herum. Binnen 14 Tagen haben die Russen da ungefähr 2x85 Quadratkilometer besetzt. Einen reichlichen Monat später ist eines der Gebiete dann auf fast 100 Quadratkilometer angewachsen. Daran zumindest hat sich bis heute erstmal nichts Wesentliches geändert. Innerhalb von 2 Wochen ungefähr, wenn ich zusammenrechne, 170 Quadratkilometer erobern, das hat ja mit diesen 100 Meter Fortschritten pro Tag an anderen Grenzabschnitten nichts gemeint. Das ist ja deutlich mehr.
Sie meinen jetzt die beiden Abschnitte Wovchansk, das ist etwas im Nordosten von Kharkiv, und Liboke, spreche ich es mal aus, ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgesprochen wird. Also diese Abschnitte sind schon etwas kleiner geworden, da hat sich schon was geändert. Aber klar, die Russen haben am 10. Mai eine neue Front aufgemacht. Sie konnten die Grenze weitgehend ungehindert überschreiten. Die ersten ukrainischen Verteidigungsstellungen befanden sich ja, wie damals besprochen, nicht unmittelbar an der Grenze, sondern sind mit einem gewissen Sicherheitsabstand zur Grenze eingerichtet worden, damit sie überhaupt dort eingerichtet werden konnten. Und dort natürlich, wo das Gelände den Verteidiger begünstigt und nicht an irgendeiner Linie, die Grenzlinie ist. Eine solche Linie kann keine Verteidigungslinie sein. Der zweite Grund für den relativ schnellen Vormarsch lag in der Tatsache, dass die Ukraine keine weitreichende westliche Artillerie einsetzen konnte, grenzüberschreitend, wie ich gerade schon sagte, um den Angreifer bereits im Anmarsch bekämpfen zu können.
Über mögliche Ziele der Russen, Ziele dieser Offensivoperation hatten wir ansatzweise auch schon mal gesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, also wie das in ein strategisches Konzept passen könnte, welche Szenarien Sie sich da vorstellen könnten.
Also bei Kharkiv kann man sagen, dass das unmittelbare Mindestziel war, in die Artilleriereichweite zu Kharkiv zu kommen, um die Terrorangriffe auf die Großstadt nicht nur mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern zu führen, sondern eben auch mit Artillerie und dann mit höherer Intensität, um Flüchtlingsbewegungen auch auszulösen und um die Bevölkerung dort zu demoralisieren. Das ist Terror auf die Bevölkerung, das ist der Zweck gewesen. Zu mehr reichte selbst der anfängliche Kräfteansatz nicht, wie wir jetzt sehen können. Eine Wirkung dieses Angriffs aber, dass die Ukrainer alle ihre taktischen Reserven und selbst Kräfte aus der Frontlinie anderer Abschnitte, zum Beispiel im Donbass, nach Norden geführt haben, die ist auch offenkundig. Dies führte letztlich zu einer Überdehnung der Front bei den Ukrainern. Aber wie wir jetzt sehen und wie wir auch schon mehrfach betont haben, das Gleiche trifft auch für die Russen zu.
Dann gehen wir weiter Richtung Süden. Stichworte dort sind sicherlich Chasiv Yar, dann Toretsk und Pokrovsk.
Also da ist die Lage weitgehend unverändert seit dem letzten Podcast vor einer Woche. Es gibt den einen oder anderen Geländegewinn für die Russen bei Chasiv Yar beispielsweise, auch weiter südlich bei Toretsk, wobei heute Morgen wieder von ukrainischen Gegenangriffen und Geländegewinnen der Ukrainer die Rede ist. Also die Frontlinie ist weitgehend, wenn man das auf größere Höhe ansieht, weitgehend unbeweglich. Das heißt aber nicht, dass dort nicht heftige Kämpfe geführt werden. Also das darf man nicht falsch verstehen.
Ist das dann ähnlich auch an den südlichen Frontabschnitten?
Das ist ähnlich an den südlichen Frontabschnitten, wobei es sich schon andeutet, dass dieser westliche Einbruch, den die Ukrainer damals in der Sommeroffensive erzielt haben, immer kleiner wird. Er schmilzt also regelrecht zusammen. Bei dem ostwärtigen Abschnitt ist es nicht ganz so schlimm, aber in der Tendenz auch so, dass es den Russen gelingt, so wenige 100 Meter nach vorne zu gehen.
Bevor wir zu den Luftoperationen beider Seiten kommen, die ja relativ unabhängig vom Geschehen an der Front sind, zumindest betrachten wir sie so, einen Blick mal auf die russischen Angriffe mit Gleitbomben. Das Stichwort hatten Sie auch schon geliefert. Wie es heißt, setzen die Russen immer mehr 3-Tonnen-Bomben ein, die sicher verheerende Schäden anrichten.
Ja, das sind große Freifallbomben, die man mit Flügeln ausgestattet hat und die also in das Ziel reingleiten aus größerer Entfernung von 20, 30, 40 Kilometern. Diese 3-Tonnen-Bomben tragen alleine 1,5 Tonnen Sprengstoff. Die haben eine verheerende Wirkung, wenn man auch die Bilder im Internet ansieht. Ob das jetzt im bebauten Gebiet ist oder ob das Stellungen sind, Verteidigungsstellungen, die getroffen werden von den Ukrainern, da bleibt ihnen häufig gar nichts anderes übrig, als dann zurückzugehen, sofern man das überhaupt überlebt hat, dieses Inferno, weil alles so zerstört ist, dass es auch nicht mehr nutzbar ist als Verteidigungslinie.
Und nach wie vor scheinen die Ukrainer ziemlich wehrlos zu sein gegen derlei Angriffe, wehrlos, was den Abschuss der Flugzeuge betrifft, die diese Bomben ausklinken. Wehrlos aber auch, was Angriffe auf Flugplätze betrifft, von denen die Bomber starten.
Das ist so, also weitgehend wehrlos gegen Flugzeuge, die Bomben tragen. Das wird sich erst dann ändern, wenn die Ukraine F-16-Kampfflugzeuge mit weitreichenden Luft-Luft-Raketen bekommen. Dieser zweite Punkt ist besonders wichtig. Also es ist nicht nur die Plattform, die hier entscheidend sein wird, sondern die Bewaffnung der Plattform. Und die zweite Bedingung ist, dass sie dann diese weitreichenden Raketen dann auch auf Flugzeuge über russischem Territorium einsetzen dürfen, was ja bisher auch noch nicht eindeutig gesichert scheint. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Angaben der westlichen Nationen, die solche Waffen bereitstellen. Zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben, wehrlos gegen Flugplätze der Russen, von denen diese Bomber starten. Dies ist in einem Bogen entlang der Grenze von der Oblast Kursk im Norden bis nach Rostow am Don im Osten sind das 16 Flugplätze, die mit weitreichenden Raketen, zum Beispiel Typ Attackams, wirkungsvoll angegriffen werden könnten, aber nach bisheriger Entscheidungslage der Amerikaner nicht dürfen. Diese Entscheidung der Amerikaner und anderer, bei den Briten ist es auch so, dass das mittlerweile auch nicht klar ist, ob die britischen Storm Shadows verwendet werden dürfen, jedenfalls mir nicht klar, aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen von Außenminister Cameron, damals noch in der alten Regierung, jetzt der neue Verteidigungsminister sagt wieder was anderes. Also diese Policy muss dringend überdacht werden.
Sie haben 16 Flugplätze genannt in diesem Bogen. Wenn man einfach nur noch ein paar Kilometer weiter hintergeht, dann sieht man ja, dass es eigentlich noch viel mehr sind. Kann man sich auf Karten ja auch anschauen. Angesichts der Zahl dieser Flugplätze, ist das nicht auch deswegen ein äußerst schwieriges Unterfangen? Also wenn nicht gar ein unmögliches?
Naja, man muss natürlich erstmal sehen, alle Flugplätze, die sie dort haben, auch Ausweichflugplätze, werden nicht immer belegt sein durch ihre Flugzeuge. Also es muss doch Aufklärung sichergestellt sein und da sind sie eigentlich sehr geschickt, die Ukrainer. Es muss sichergestellt sein, dass tatsächlich auch Flugzeuge auf der Abstellfläche dort untergebracht sind, zeitweise. Und genau in diesem Punkt muss natürlich der Angriff erfolgen und nicht, wenn der Platz leer ist. Also die Rollbahn oder die Start- und Landebahn, die kann man schnell wieder in Ordnung bringen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Flugzeuge zu treffen, die dort abgestellt sind.
Und nochmal ein Stichwort aufgegriffen, das Sie jetzt angebracht hatten, F-16. Heute ist der 16. Juli. Vom Einsatz der F-16 müssen wir immer noch in der Zukunft sprechen. Wie nah oder wie fern erscheint die Ihnen zurzeit?
Also auf dem NATO-Gipfel in der letzten Woche wurde ja nochmals bestätigt, was schon längst bekannt war, dass die ersten Flugzeuge im Sommer kommen und mehr noch, dass sie praktisch schon unterwegs sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit echten Einsätzen noch nicht sofort rechnen können, selbst wenn sie dann physisch in der Ukraine sind. Die Ukrainer werden sehr vorsichtig mit diesem Einsatzmittel umgehen müssen. Sie werden die Besatzungen an das ungewohnte Umfeld gewöhnen müssen. Man muss sich das so vorstellen, die Besatzungen müssen sich selbst und die Flugzeuge in das Luftverteidigungssystem der Ukraine im Krieg integrieren, bevor sie den ersten scharfen Einsatz fliegen. Und dieses Eingewöhnen in die veränderte Lage, das wird so weit wie möglich in der westlichen Ukraine passieren.
Und dann will ich am Ende dieses Abschnitts noch eine Hörerfrage einfügen. Ein Hörer hat uns angerufen auf unsere Nummer 0800 637 3737 und eine Frage hinterlassen zur Taktik der russischen Truppen, auch im Zusammenhang mit den Gleitbomben. Wir hören mal kurz rein.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Axel Enke, wohne in Erkelenz. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich gelesen, dass dieses langsame Vorrücken der russischen Armee wohl jetzt eine neue Strategie ist, im Sinne von kleine Trupps rücken vor, bis sie auf ein Widerstandsnest oder Bunker oder irgendwie sowas kommen. Das können sie dann markieren und dann werden die Gleitbomben angefordert. Und da wollte ich gerne die Einschätzung des Experten hören. Dankeschön.
Also es ist richtig, dass die Russen im Moment, wie aber auch schon im letzten Jahr zeitweise, mit Infanterie zu Fuß angreifen, um die Stellungen der Ukraine aufzuklären und sie dann mit Artillerie oder wenn möglich auch mit Bomben, sofern verfügbar, gerade in der Nähe, dann auch anzugreifen. Das können so Freifallbomben sein, die ich gerade geschildert habe. Das können aber auch Bomben sein, die moderner sind, die also mit Laser beispielsweise Unterstützung dort ins Ziel gelenkt werden können. Also so muss man sich das vorstellen. Der Grund ist aber nicht, dass es eine Taktik ist, mit der man schnell vorwärts kommt. Das ist ja gerade nicht der Fall. Die Russen haben einfach zu wenig Kampffahrzeuge. Und selbst wenn sie sie vor Ort haben, dann ist die Gefährdung so hoch. Und wir haben ja gesehen, dass ganze Kompanien ausgeschaltet worden sind durch Drohnen und vor allen Dingen auch durch Artilleriebeschuss.
Jetzt der Blick auf die Luftoperationen beider Seiten, also Raketen, Marschflugkörper, Drohnen. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, wenn ich bei der Ukraine anfange und das einfach zusammengefasst darstelle, was da in der letzten Woche passiert ist, dann hat es Drohnenangriffe gegeben auf die Krim, auf den Raum Mariupol und auf Öldepots in der Oblast Rostow zweimal. Ziele bei Mariupol war der Flugplatz dort, es waren Luftverteidigungssysteme im Bereich Mariupol, es waren auf der Krim ein Luftverteidigungssystem. Also insgesamt stellt sich das mir so dar, dass man tatsächlich den Schritt gemacht hat von Nadelstichen weit, weit in Russland hin zu operativ sinnvollen Zielen, die also unmittelbare Auswirkungen auf die Frontlinie haben. Insofern, das ist jetzt auch kein Widerspruch zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Depots, die Öldepots beispielsweise in Rostow am Don, beziehungsweise in der Oblast Rostow, die sind dringend notwendig für die Versorgung der russischen Truppenteile in der Ukraine und deshalb werden sie getroffen. Auf der russischen Seite haben wir in den letzten Tagen wieder den üblichen Mix gesehen von Drohnen, von Marschflugkörpern, von ballistischen Raketen, Typ Iskander vorzugsweise, mit niedrigerer Intensität gegenüber diesem schweren Angriff Anfang letzter Woche.
Vom Geschehen auf See war in den letzten Wochen nicht allzu viel zu hören. Und wenn ich das recht sehe, Herr Bühler, wird das auch in Zukunft nicht sein. Denn eigentlich könnte man ja heute fast sagen, die russische Schwarzmeerflotte ist nicht mehr auf der Krim stationiert.
Also die ukrainische Marine hat gestern gerade gemeldet, dass das letzte Schiff der Schwarzmeerflotte ein Patrouillenboot, wie es in der Meldung stand, Also es ist schon ein großes Patrouillenboot gewesen von über 100 Metern. Also würden Sie vielleicht sagen, Korvette mit Raketenbewaffnung auch, hat am Montag die Krim verlassen und hat sich zurückgezogen in den Ostteil des Schwarzen Meers und wird vermutlich Novorossiysk anlaufen als neuen Stützpunkt. Und das ist schon bemerkenswert. Wenn mir das einer gesagt hätte vor 2,5 Jahren, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so einfach geglaubt, dass es der Ukraine ohne selbst Schiffe zu haben, die Marine durch die ständige Bedrohung, durch Versenken anderer Schiffe so zu verdrängen, dass sie operativ kaum noch Wirkung haben kann.
Dann machen wir einen Strich unter die aktuelle Lage an dieser Stelle. Kommen wir zum NATO-Gipfel, der in der vorigen Woche stattgefunden hat. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, Herr Bühler, kurz ein Aspekt am Anfang, der mich interessieren würde. Es waren ja nicht nur die Staats- oder Regierungschefs der NATO-Länder beim Gipfel in Washington, sondern auch wieder Vertreter von Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland. Allesamt mehr oder weniger Nachbarn von China. Warum waren die da? Ich glaube, der Nordatlantik, also NATO-Nordatlantik-Vertrag, Nordatlantik-Pakt-Organisation, ist doch in einer ganz anderen Ecke der Welt.
Das stimmt. Aber zunächst, der NATO-Gipfel hatte ja neben den Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag der NATO am vergangenen Dienstag drei große Themenblöcke. Ukraine, Abschreckung und Verteidigung, zweiter große Block in einem veränderten sicherheitspolitischen Umfeld, versteht sich. Gewissermaßen eine Fortsetzung der beiden letzten NATO-Gipfel in Vilnius und in Madrid in den letzten beiden Jahren. Und eben drittens die Partnerschaft im indopazifischen Raum. Und deshalb waren Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland da. Sie sind Partner der NATO. Das ist nichts Ungewöhnliches. Bei anderen Themenstellungen waren bei anderen Gipfeln auch schon andere Partner eingeladen. Und zwar nicht durchgehend bei allen Themen, sondern nur zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten von gemeinsamem Interesse. Es gibt in der NATO das Programm Partnerschaft für den Frieden, in dem viele Nationen, auch Nationen mit neutralem Status wie die Schweiz, wie Österreich, angehören. Es gibt zweitens den Mittelmeerdialog, dem im Wesentlichen die Länder auf der Südseite des Mittelmeers von Israel bis rüber nach Marokko und nach Mauretanien angehören. Und die Istanbul-Initiative ist ein weiteres Partnerprogramm, das sich konzentriert so auf den arabischen Raum und dann eben die weltweiten Partner, zu denen diese vier Nationen gehören, die diesmal eingeladen waren.
Einige von den Initiativen, von den Partnerinitiativen, die sind dann doch ein bisschen näher als der indopazifische Raum. Und das sagt sich auch immer so, ja, unsere Partnerländer im indopazifischen Raum von allen NATO-Ländern haben doch aber allenfalls die USA militärische Interessen in der Region. Sehen Sie hier nicht die Gefahr, dass es da eine Tendenz gibt, die NATO quasi für US-amerikanische Interessen einzuspannen?
Nein, da muss man ja auch nur selbst bei uns in die Indo-Pazifik-Strategie der Bundesregierung schauen. Das sind unsere Interessen ja definiert, allen voran die Freiheit der Meere in internationalen Gewässern und in Meeresengen zum Teil. Aber Sie haben schon recht, das ist nicht vergleichbar insgesamt mit der Situation hier in Europa und nicht vergleichbar mit dem Vertragsgebiet. Insofern ist das auch eine andere Qualität, die hier zum Ausdruck kommt.
Und das ist ein Interesse, das beispielsweise auch der frühere US-Admiral James Stavridis, ich spreche das hoffentlich richtig aus, Sie kennen den besser, der vor reichlich 10 Jahren auch mehr 4 Jahre NATO-Oberbefehlshaber war, zum Ausdruck gebracht hat. Der hat in einem Bloomberg-Artikel geschrieben, Zitat, die NATO sollte darüber nachdenken, einige neue Mitglieder außerhalb ihrer traditionellen Grenzen zu rekrutieren, und hat natürlich genau dorthin diese Region geguckt. Was meinen Sie dazu?
Also Admiral Stavridis kenne ich sehr gut. Er war Oberbefehlshaber der NATO in der Zeit, in der ich hier als NATO-Befehlshaber im Kosovo eingesetzt war. Und er hat die KFOR-Truppe mehrfach als Oberbefehlshaber besucht. Und aus dieser Zeit kennen wir uns. Und ich schätze ihn sehr als Vorgesetzten und als damals Oberbefehlshaber der NATO. Aber in dieser Frage stimme ich nicht mit ihm überein. Und das fängt bei der Wortwahl an. Also die NATO rekrutiert keine neuen Mitglieder. Die Nationen, die der NATO beitreten wollen, bewerben sich aus eigener Entscheidung. Und die NATO lädt sie dann ein, wenn einstimmig beschlossen wird, dass sie die Sicherheit des Bündnisses erhöhen.
Was heißt Sicherheit des Bündnisses erhöhen? Ich meine, die Osterweiterung der NATO, also so berechtigt die auch gewesen sein mag, hat es ja letztlich nicht vermocht, ich sage es mal vorsichtig, die Spannungen mit Russland, die wir jetzt erleben, zu verhindern. Für manchen sicher schwer vorstellbar, dass eine solche Erweiterung um Anrainerstaaten des Pazifik die Region dann sicherer macht. Also China hätte daran sicherlich keine Freude.
Naja, das stimmt. Und das sind wir jetzt bei den inhaltlichen Punkten. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis für Europa und Nordamerika und den Atlantik natürlich dazwischen bis zum nördlichen Wendekreis des Krebses. Das ist der Zweck, ein Verteidigungsbündnis. Der Zweck, der aus gemeinsamen Interessen abgeleitet ist. Das ist der Kern der NATO. Dass die NATO und ihre Mitgliedstaaten mit anderen Staaten dieser Welt gemeinsame Interessen haben oder im Dialog auf Interessensausgleich hinarbeiten wollen, dass sie im Rahmen von Partnerschaft und gelegentlich auch bei Krisenprävention, Krisenmanagement zusammenarbeiten, das steht ja außer Frage. Dafür hat die NATO aber genau diese Partnerschaftsprogramme, denen auch Russland und Belarus angehörten bis vor einigen Jahren. Aber Mitgliedschaft und damit die gegenseitige Sicherheitsgarantie, das ist eine andere Qualität, die in den Partnerschaftsprogrammen nicht zum Ausdruck kommt. Und zweitens auch inhaltlich, da sollten wir sehen, dass wir uns nicht überheben. Wir sind bereits 32 Staaten und haben noch einige Lücken hier auf dem europäischen Kontinent. Staaten, die in die NATO drängen und nach meiner Auffassung auch in die NATO gehören. Und das sind Staaten, die überwiegend aus der Region kommen, in der ich gerade bin.
Und abgesehen davon steht ja auch schon im NATO-Vertrag, ne, dass man andere europäische Staaten einladen darf, europäische Staaten. Also steht ausdrücklich da, europäische. Insoweit genau. Überrascht der Vorschlag von Herrn Stavridis dann doch ein bisschen.
Das ist richtig. Also das ist neben dem Inhaltlichen, ist das der formale Aspekt, das ist der Vertragsaspekt, den man natürlich auch nicht vom Tisch wischen kann.
Okay, dann kommen wir mal zu den eigentlichen Inhalten des NATO-Gipfels. Welche Entscheidungen würden Sie denn als die wichtigsten hervorheben wollen? Vielleicht können Sie das mal kurz zusammenfassen.
Es gibt eine Reihe von wichtigen Entscheidungen zur Ukraine. Dann aber, das will ich gar nicht abstufen, das ist nicht weniger wichtig, eine Bestandsaufnahme und sicher auch weitere Entscheidungen zum Thema Abschreckung und Verteidigung.
Dann schauen wir zunächst mal auf das Verhältnis Ukraine-NATO. Sicher wird es da einige geben, die darüber enttäuscht sind, dass es wieder keine Einladung zur Mitgliedschaft gegeben hat für die Ukraine. Aber die Perspektive hat man ja schriftlich festgehalten, wenn ich es recht gelesen habe, im Kommuniqué. Ich glaube, im vorletzten Punkt mit der Nummer 10.
Ja, genau, in der Nummer 10. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Es gab sicher einige, die enttäuscht waren, auch in der Ukraine, eben dass es wieder keine Einladung gegeben hat, wie Sie gerade sagten. Es gab auch andere, die gerade aus dem akademischen, aus dem wissenschaftlichen Bereich, die gefordert haben, dass wir eine Einladung aussprechen an die Ukraine. Und das ist nicht erreicht worden.
Und auch wenn es keine Einladung gegeben hat, finden Sie nicht, Herr Bühler, dass man sich da innerhalb von zwei Sätzen in diesem Kommuniqué dann doch deutlich widerspricht? Also ich weiß, das ist alles ja ein sehr mühsamer Prozess, ein solches Papier zu erarbeiten. Also mal beispielhaft, man will ja auch, dass Ungarn einen solchen Satz unterschreibt, also dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt, das steht ja in diesem Punkt 10. Aber wenn man im ersten Satz von Punkt 10 formuliert, dass die Ukraine das Recht hat, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und frei von Einmischung von außen über ihre eigene Zukunft entscheiden darf. Also ich wiederhole, frei von Einmischung von außen. Und wenn man dann im nächsten Satz quasi vorgibt, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt, das sind dann schon zwei Formulierungen, die irgendwie nicht ganz zusammenpassen.
Sehe ich jetzt nicht ganz so. Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt meinen, die NATO würde sich mit dieser Festlegung, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO, in das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, einem Bündnis anzugehören, einmischen, dann ist das nicht richtig. Diese Formulierung, die zielt gegen Russland. Das Recht, eigene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, ist eine Referenz an die völkerrechtlich verbindlichen Verträge, die auch Russland unterschrieben hat. Die Charta von Helsinki ist da nur ein Beispiel davon. Insofern, wie ich schon sagte gerade, ist es eine Erinnerung Russlands, was das Völkerrecht angeht. Dass die Ukraine diese Entscheidung, dem NATO-Bündnis anzugehören, längst getroffen hat, mehr noch dieses Ziel Verfassungsrang in der Ukraine hat, das auch ein Präsident der Ukraine nicht verändern kann, ist ja bekannt. Zusätzlich kommt dazu, dass auch die Bevölkerung dieses Ziel mit Verfassungsrang weiter verfolgt, wie eine jüngste Meinungsumfrage in der Ukraine gerade in diesen Tagen ergeben hat. Und die Antwort der NATO darauf ist dieser Punkt 10, Zitat, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Und mehr noch, das Kommuniqué sagt auch, das wäre ein irreversibler Pfad zur NATO. Wer nun aber glaubt, das wäre nun alles endgültig beschlossen, wird enttäuscht sein, weil der Nebensatz dazu dann lautet, so wie die Ukraine die notwendigen Reformen durchführt. Zitat Ende. Also da ist viel Textarbeit mit verbunden mit einem solchen Kommuniqué. Sie sagten das schon und so der eine oder andere lässt sich immer ein Hintertürchen offen. Wie ich immer sage in der NATO, es ist nichts entschieden, bevor es nicht final entschieden ist und die Umsetzung läuft. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, selbst bei so einem Satz, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO und das ist ein irreversibler Pfad zur NATO, da kann man nicht ganz automatisch schließen, dass irgendwann das nun tatsächlich auch kommt bei nächster Gelegenheit. Sondern das wird dann, wenn es zur Entscheidung kommt, nochmal ein schwieriger Prozess, dann mit allen 32 Nationen dort die Gemeinsamkeit herzustellen, dass man eine gemeinsame Entscheidung zu einem Beitritt dann treffen kann.
Also ist wieder mal ein deutliches Beispiel dafür, wie interpretationsfähig solche Texte sein müssen, damit sie dann am Ende auch jeder unterschreiben kann. Wissen Sie, was mich in diesem Zusammenhang immer mal wieder irritiert, Herr Bühler, ist, wenn berichtet wird, zum Beispiel Deutschland würde sich gegen eine solche Einladung der Ukraine zur Mitgliedschaft sperren. Dabei hat man doch eigentlich ziemlich klar verabredet, was die Voraussetzungen für eine solche Mitgliedschaft sind. Also und danach scheint es ja ohnehin völlig ausgeschlossen, dass die Ukraine zeitnah Mitglied wird.
Also man hört das mit Deutschland, das stimmt. Ich kann es allerdings jetzt so nicht bestätigen. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann heißt es ja nicht, dass es nur Deutschland und die USA im Übrigen, das ist der zweite Staat, der dann immer wieder genannt wird, als Bremser hingestellt wird. Bei solchen Prozessen ist es häufig so, dass andere zwar derselben Meinung sind, dies aber nur im geschlossenen Kreis und nicht öffentlich sagen. Sie laufen also gewissermaßen im Windschatten der Großen. Und bei diesem Thema kann man davon ausgehen, dass die große Mehrheit der Mitgliedsländer der Meinung sind, dass die Ukraine zeitnah kein Mitglied werden kann. Erst nach Ende des Krieges kann darüber entschieden werden. Eine Meinung, der ich mich persönlich anschließe, nicht nur wegen des Eskalationsrisikos, sondern auch in Abwägung, was hilft denn der Ukraine mehr. Und der Ukraine hilft nicht, dass sie Mitglied der NATO sind, dass sie dann aber nicht unterstützt werden können in ihrem Selbstverteidigungsrecht durch Einsatz von Truppen der NATO. Das wird so nicht erfolgen. Was es aber geben wird, sind intensive Diskussionen und Forderungen, dies dann zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch tatsächlich zu tun. Diese Diskussion wird viel politische Kraft erfordern und diese politische Kraft sollte man besser jetzt in die Herausforderung stecken, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie tatsächlich den Abwehrkampf erfolgreich führen kann.
Und dazu gibt es ja Verabredungen und Regeln, was die Aufnahme von Mitgliedern betrifft. Und ich will mal noch einen Schritt weiter gehen. Also wohl ahnend, dass dann vielleicht auch wieder die ein oder andere Mail kommt nach dem Motto, oh, wie kann der da sie nur fragen? Es gibt ja diese Studie zur NATO-Erweiterung von 1995, also in der durchaus Kriterien niedergeschrieben sind, was Beitritte, Aufnahmen von Mitgliedern betrifft. Und da gibt es so einen Absatz 6, den darf ich mal ganz kurz vortragen. Also Zitat, Staaten, die ethnische Konflikte oder externe Gebietsstreitigkeiten einschließlich irredentistischer Ansprüche oder interne Zuständigkeitsstreitigkeiten haben, müssen diese Konflikte mit friedlichen Mitteln im Einklang mit den OSZE-Prinzipien beilegen. Die Lösung solcher Konflikte wäre ein Faktor bei der Entscheidung, ob ein Staat eingeladen wird, der Allianz beizutreten. Zitat Ende. Also da steht was von friedlicher Beilegung von Konflikten. Das ist jetzt sicher auch wieder sehr interpretationsfähig. Immerhin haben wir ja nicht nur irgendeinen Konflikt, sondern einen ausgewachsenen Krieg. Aber ist das nicht ein Anspruch, also der nicht wirklich erfüllt wird, wenn sich zum Beispiel der ukrainische Präsident Verhandlungen mit Putin selbst verbietet? Also ich will noch dazu sagen, dass die Forderung zu Frieden selbstredend zuallererst an den russischen Präsidenten geht. Das ist ja sonnenklar. Aber Putin ist ja nicht der, der an die NATO will, zumindest nicht mehr.
Ja, aber jetzt muss ich Sie ein bisschen in Schutz nehmen, sonst kriegen wir mit Sicherheit sehr viele E-Mails. Also die Friedenspflicht als Einstieg in der NATO darf man nicht bei der Ukraine sehen. Und das meinen Sie sicher auch nicht so. Die Studie ist, wie Sie sagen, aus dem Jahr 1995. Sie stand unter dem Eindruck des Beitragswunsches von vormaligen Warschauer Paktstaaten, vormaligen Staaten der Sowjetunion. Und sie stand auch unter dem Eindruck des zerfallenen Jugoslawiens. Die Studie wurde von den Außenministern, damals noch 16, der NATO in Auftrag gegeben, in der dann Kriterien zur Aufnahme von anderen Staaten aufzustellen waren. Ob diese Studie nach ihrer Fertigstellung jemals Beschlusslage der NATO wurde, weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht, sonst wäre ein entsprechender Hinweis auf der NATO-Webseite zu finden. Da findet man eigentlich aber nur die Studie selbst. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass diese Kriterien immer ein Anhalt für spätere Erweiterungen der NATO waren und die Diskussion auch beeinflusst haben. Hier hat die NATO im Übrigen auch nicht rekrutiert, wie Admiral Stavridis gemäß ihrem Bloomberg-Zitat es ausdrückte, sondern es dauerte jeweils Jahre, bis ein Beitragswunsch eines Staates schließlich zur Aufnahme ins Bündnis führte. Also ich erinnere den Fall Polens, da hat es 8 Jahre gedauert, ebenso für Ungarn und Tschechien, bis diese drei Länder dann tatsächlich im Jahr 1999 in die NATO aufgenommen worden sind.
Wir müssen vielleicht zwischendurch mal ganz kurz was erklären. Herr Bühler, es gibt, der ein oder andere wird das hören, ein Geräusch bei Ihnen im Hintergrund. Ist das jemand, der Rasen mäht, der sägt oder fliegt da ein Flieger? Also Sie sitzen ja nicht in irgendeinem Studio und da ist ja klar, dass es nicht schalldicht sein kann. Aber vielleicht haben Sie eine Ahnung, was das ist?
Ich glaube, das sind irgendwo Handwerker am Werk und da wird gebohrt zeitweise.
Ja. Bei mir stand übrigens auch schon der Handwerker vor der Tür, der an unseren Fenstern irgendwas ölen wollte, aber weil ich nicht reagiert habe, ist er wieder gegangen. Mal sehen, ob er wiederkommt. Schauen wir mal. Wir machen weiter im Text. Sie hatten das Stichwort Friedensgebot gebracht. Selbst im NATO-Vertrag, da ist ja so ein Friedensgebot enthalten in Artikel 1, also da steht zwar auch Beistand im Vertrag, na klar, aber das ist Artikel 5, erst Artikel 5. Das Friedensgebot, das steht dort ja ganz vorne, an erster Stelle. Wenn da jetzt irgendwer irgendwas vermisst bei all dem, was die NATO tut, würde mich das nicht wundern. Und Um doch mal auf das Kommuniqué zurückzukommen, wissen Sie, was dort nicht drin steht? Da steht nicht drin, dass man Putin auffordert, diesen Krieg sofort zu beenden. Warum steht das nicht drin? Da steht auch nicht drin, dass man Putin auffordert, an den Verhandlungstisch zu kommen. Warum steht das nicht drin? Also ich frage das auch, weil ja an anderer Stelle anderen Leuten genau das immer wieder vorgeworfen wird, nämlich, dass sie ihre Forderungen nach Verhandlungen eher an Zelensky adressieren, denn an Putin.
Also, wie Sie schon festgestellt haben, also Textarbeit bei solchen Kommuniqués, das ist schwierig und sie erfordert großes diplomatisches Geschick bei allen Beteiligten. Da geht es nicht zu wie bei einer Talkshow. Ich sagte ja bereits zu Beginn, der Gipfel von Washington steht in einer Linie mit den Entscheidungen von Vilnius und von Madrid im Jahr 23 und 22. Also nicht jede Selbstverständlichkeit muss da immer wieder wiederholt werden und so sehe ich das. Also eine inhaltliche Erklärung oder eine bessere inhaltliche Erklärung dazu habe ich nicht. Aber ich denke mal, wir sollten nicht vergessen, über diese Beitrittsfrage hinaus, dass es wichtige Einzelentscheidungen zur Ukraine gegeben hat, unter anderem eben dieses Hauptquartier in Wiesbaden soll das eingerichtet werden. Das wird heißen NATO Security Assistance and Training Command for Ukraine in Germany, ein etwas sperriger Name, und wird zur Aufgabe haben, die Ausbildung der Ukrainer im Westen, also in den NATO-Ländern, zu koordinieren. Zweitens die Waffenlieferung zu planen und zu koordinieren. Drittens den Transfer der Waffen in die Ukraine zu gewährleisten und dann auch die Instandsetzung von Ausrüstung, die in Polen und anderen angrenzenden NATO-Ländern durchgeführt werden soll. Und viertens, und das halte ich auch für besonders wichtig, dass die Langzeitentwicklung der ukrainischen Streitkräfte unterstützt werden kann. Das ist ein Punkt und diese Organisation wird dann die Nachfolge dieser Rammstein-Gruppe, die also mehr ablauforganisatorisch unter Führung der Amerikaner gelaufen ist, auf stabilere Füße stellen, hoffentlich auch auf nachhaltige Füße stellen, mit Blick auf das Engagement der Amerikaner nach der Wahl möglicherweise. Und es werden alle NATO-Staaten mit integriert werden und von daher wird es eine höhere Transparenz geben auch und insgesamt eine wirkungsvollere Unterstützung der Ukraine. Deutschland wird sich beteiligen an diesem Hauptquartier. Auch der stellvertretende Befehlshaber oder Kommandeur dieses Hauptquartiers wird aus Deutschland kommen, zusammen mit einer größeren Gruppe von deutschen Soldaten.
Okay, ist das jetzt sozusagen das Wesentliche, was den NATO-Gipfel und das Verhältnis zur Ukraine und die Unterstützungsmaßnahmen betrifft oder ist die Liste eigentlich noch viel länger?
Nein, es gibt dann verschiedene Entscheidungen, die zur Unterstützung der Ukraine getroffen worden sind, insbesondere die Einrichtung eines NATO-Ukraine-Ausbildungs- und Übungszentrums in Polen. Das wird in Budgosz, Bromberg also, deutsch ausgesprochen, stattfinden. Dort befindet sich schon ein NATO-Ausbildungszentrum und das wird ergänzt durch dieses NATO-Ukraine-Ausbildungszentrum. Im Übrigen auch, wenn ich mir das Hauptquartier da in Wiesbaden anschaue und die Übungseinrichtung in Budgosz, damit dürfte die Idee, dass man NATO-Streitkräfte zur Ausbildung in der Ukraine einsetzt, vom Tisch sein. Man hat jedenfalls von dieser Macron-Idee nichts mehr gehört, die ja auch in Militärkreisen sehr umstritten war und gegen die ich mich selbst auch ausgesprochen habe. Der andere Punkt ist die Einrichtung eines Fonds von 40 Milliarden für das nächste Jahr der NATO. Da wird jedes Mitgliedsland seinen Anteil geben müssen, entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt und anderer Kriterien. Da werden wir mit 10% etwa auch dabei sein. Allerdings ist die Gesamtsumme 40 Milliarden nicht so hoch. Die tatsächliche Unterstützung pro Jahr insgesamt dürfte sicher viel, viel größer sein. Alleine die Amerikaner haben ja 50 Milliarden US-Dollar bereitgestellt für dieses Jahr 2024. Also das war wieder ein typischer Kompromiss, das möglichst tief zu hängen. Zielsetzung ist ja, dass nicht nur USA, dass nicht nur Deutschland, sondern eben nicht nur Großbritannien, sondern eben auch andere Nationen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für diesen Fonds ihren Anteil leisten. Eine erste Berichtspflicht gibt es Ende 2024, und da werden wir sehen, was die NATO dann zusammenstellen wird. Und am Rande muss ich sagen, ist natürlich auch wichtig, die Waffenlieferungen oder weitere Waffenlieferungen wurden zugesagt auf bilateraler Ebene. Herausragend dabei die Entscheidung der Amerikaner, weitere Patriot-Staffeln, die aus den USA kommen, in die Ukraine zu liefern, ohne jetzt eine Zeitlinie anzugeben. Aber das ist ja eine lange Forderung, ich glaube schon seit Februar, März, dass die Amerikaner auf diesem Gebiet mehr tun müssen, und sie tun das jetzt. Was damit verbunden ist, ist, dass diese Idee aus westlichen NATO-Staaten mit Flugabwehrraketen über die ukrainische Grenze zu wirken und Flugkörper über der Ukraine abzuschießen, die dürfte vom Tisch sein. Aber letzter Punkt zur Ukraine, wo man offensichtlich keinen Konsens erreichen konnte, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Wirkung mit westlichen Waffensystemen über die russische Grenze. Hier gibt es eine Vielzahl von Stimmen, die insgesamt für mich, obwohl ich ein bisschen was davon verstehen müsste, zurzeit sehr undurchsichtig aussehen. Und da muss man sich immer fragen, wie kommt das bei den ukrainischen Soldaten an? Wie kommt das bei der Besatzung eines HIMARS-Geschützes an, das ein amerikanisches Geschütz verwendet, möglicherweise aber Munition aus Deutschland verschießt? Der muss jetzt alle die Regeln, die die einzelnen Mitgliedsländer dort formuliert haben, die müsste er drauf haben. Also so darf man nicht. Also hier muss dringend harmonisiert werden. Und wenn man solche Auflagen glaubt machen zu müssen, dann müssen sie so sein, dass sie auch anwendbar sind. Sonst werden durch Missverständnisse Fehler eingebaut, die hinterher große Diskussionen nach sich ziehen.
Und man müsste sich einigermaßen beeilen mit diesen Entscheidungen, auch die USA mit ihren Entscheidungen in Bezug auf die Patriot-Staffeln, also allein mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA und den Entwicklungen der letzten Tage, die man dort gesehen hat. Machen wir jetzt einen Punkt unter die Ukraine-Entscheidungen und Diskussionen in Sachen NATO-Gipfel. Sie hatten am Anfang nur mit einem Stichpunkt gesagt, das ist natürlich, oder angedeutet, dass es natürlich auch noch andere wichtige Entscheidungen dieses NATO-Gipfels gab. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen näher eingehen.
Ja, wobei es da schwierig ist, weil viele Dinge hinter verschlossener Tür diskutiert worden sind und viele Dinge eben nicht öffentlich gemacht worden sind. Aber ich kann zumindest die Themenbereiche, glaube ich, ansprechen. Das ist erstmal insgesamt eine Bestandsaufnahme all der Maßnahmen, die bereits in Madrid und in Vilnius beschlossen worden sind. Also man hat sich sicher über den Fortgang des neuen NATO-Streitkräftemodells kundig gemacht. Der Oberbefehlshaber hat sich hervorgetragen, wo wir da heute stehen. Das neue Streitkräftemodell heißt ja, dass wir die vorhandenen Streitkräfte kategorisieren in unterschiedliche Einsatzbereitschaften. Also 100.000, die innerhalb von 10 Tagen Notice to Move, wie man in der NATO-Sprache sagt, also verlegebereit sein müssen. 200.000 mit 15 bis 30 Tagen und 500.000, da kann man sich dann Zeit lassen, 30 Tage bis 180 Tage Notice to Move, also verlegebereit. Das dürfte ein Bereich sein, da werden wir in den nächsten Wochen, denke ich, mehr dazu hören. Das zweite ist eine Bestandsaufnahme, wo wir stehen mit den Verteidigungsplänen des Bündnisses, also die sogenannten Regionalpläne und vor allen Dingen die Zuordnung von Truppenteilen der Mitgliedstaaten zu den einzelnen Plänen. Also nach dem Motto, wer hat welchen Auftrag und wo soll er ausgeführt werden? Das ist ja das ganz Entscheidende, dass so ein Regionalplan dann auch durchführbar wird und innerhalb kürzester Zeit durchführbar wird. Drittens wird die NATO und hier die militärische Spitze der NATO, der NATO-Oberbefehlshaber, unterrichtet haben über den Fortgang der Reform, der Anpassung der NATO-Kommandostruktur, also diese integrierten Hauptquartiere, die es in der NATO gibt. Hier gibt es im Übrigen eine weitere Neuerung, die NATO richtet ein integriertes Cyber-Defense, Cyber-Abwehrzentrum in Mons in Belgien. Bisher war das immer in Verantwortung der Nationen und war nur ablauforganisatorisch geregelt. Es wird Entscheidungen geben müssen, allerdings bei der Zuordnung der einzelnen Hauptquartiere zu den einzelnen Regionen. Und da gibt es doch politische Diskussionen von Finnland im Norden bis rüber nach Portugal im Westen. Natürlich auch auf dem nordamerikanischen Kontinent. Also wir werden da in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, glaube ich, mehr dazu hören. Das wird im Übrigen auch eine Diskussion werden, die Finnen und die Schweden zu integrieren in die Führung der NATO, die militärische Führung der NATO, den Finnen und Schweden auch Spitzenpositionen zu geben innerhalb der NATO-Führung. Das wird eine neue Diskussion auslösen über die Anzahl von Sternen, also Generalsternen oder auch Admiralsstreifen. Auch das wird irgendwann zu regeln sein in den nächsten Monaten. Und dann hat man sicher auch informiert über den Fortgang des NATO-Planungsprozesses. Das ist ja ein zyklischer Prozess, der alle 4 Jahre stattfindet. Und in diesem Prozess wird definiert, welche Kräfte die NATO für die Zukunft braucht. Also plakativ gesagt, wer muss wie viele Divisionen, wie viele Brigaden haben, wie viele Flugzeuge, wie viele Schiffe und so weiter. Qualität und Quantität gleichermaßen wird dort in Forderungen gepackt. Und dieser große Kuchen, der dort beschrieben wird, wird abgeleitet aus den taktischen Erfordernissen, aus den Verteidigungsplänen. Und nachdem das jetzt zum ersten Mal passiert, seit Kriegsbeginn, muss man schon damit rechnen, dass dieser Kuchen größer wird. Und hier gibt es erste Stimmen, Abschätzungen, dass der Gesamtkuchen etwa 30% größer wird, als er bisher war. Und das bedeutet natürlich auch, dass die einzelnen Kuchenstücke dann, die für die Nationen vorgesehen sind, dann auch größer werden müssen als beim letzten Mal. Deutschland bekommt aus den Gründen Bruttoinlandsprodukt, Zahl der Bevölkerung und so weiter, den zweiten Platz traditionell bei dieser Verteilung. Den ersten Platz nehmen die Amerikaner ein mit ca. 45% des Gesamtkuchens und Deutschland, wie gesagt, mit 10%. Darunter kommen dann Frankreich und Großbritannien mit 9% und dann kommen alle anderen. So ist der Prozess geregelt. Und was heißt das für die Bundeswehr? Das heißt natürlich für die Bundeswehr, wenn man es plakativ macht für das Heer, da haben wir heute 8 Brigaden. Eine weitere stellen wir gerade in Litauen auf. Und jetzt kann man ungefähr abschätzen, was es bedeuten wird, alleine an Truppenteilen, die zusätzlich gebracht werden müssen. Also da darf man gespannt sein, wie diese Diskussion ausgeht.
Ja, dann bleiben wir mal gespannt und ich frage erstmal gar nicht weiter nach, damit wir einen wichtigen Punkt noch schaffen. Eine Sache, Herr Bühler, die hierzulande im Zusammenhang mit dem Gipfel sicher am meisten diskutiert wurde, obgleich es gar keine Entscheidung des Gipfels war, nämlich die Ankündigung, dass die Amerikaner ab 2026 wieder unter anderem Mittelstreckenraketen bzw. Marschflugkörper in Deutschland stationieren wollen. Vielleicht können Sie zunächst mal kurz was sagen zum Warum überhaupt.
Es gab seit den 80er Jahren ja das Verbot, landgestützte Mittelstreckenraketen in Europa aufzubauen oder zu unterhalten. Das ist der sogenannte INF-Vertrag, der zwischen der Sowjetunion und den USA geschlossen worden ist. Seit 2016 hat Russland begonnen, in Kaliningrad, also in der Oblast Kaliningrad, die nuklearfähigen Iskander-Raketen zu stationieren. Und das hat schon in Fachkreisen, aber auch im Verteidigungsministerium, in anderen Ministerien, doch zu erheblichen Diskussionen geführt, die letztlich auch dazu führten, dass ein Konzept für die territoriale Flugkörperabwehr, nämlich dieser Iskander-Raketen, geschrieben werden durfte. Aber es hat sich nicht materialisiert. Es ist 2018 dann beschlossen worden. Im Weißbuch ist es angekündigt worden. Das Weißbuch ist aus dem Jahr 2016. Aber materialisiert hat sich das alles nicht. Das materialisiert sich jetzt. Jetzt macht man Gegenmaßnahmen gegen diese Raketen, die binnen Minuten Warschau und anschließend Berlin und wahrscheinlich von der Entfernung, von der Reichweite her, auch wahrscheinlich weitere Teile Deutschlands abdecken können.
Dann die Frage, welche Arten von Waffen sollen denn dann hier in Deutschland stationiert werden?
Das ist keine NATO-Entscheidung, wie Sie eingangs gesagt haben, sondern das ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den USA und Deutschland. Es sollen stationiert werden Flugabwehrraketen vom Typ SM-6. Das sind amerikanische Flugabwehrraketen, die auf Schiffen stationiert sind, die aber auch von Land aus operieren können. Das sind zweitens Marschflugkörper vom Typ Tomahawk und später sollen auch Hyperschallwaffen, die sich zurzeit noch in der Entwicklung befinden, in den USA dazukommen. Sie sollen ab 2026 temporär stationiert werden. Temporär deshalb, weil man eine eigene europäische Fähigkeit aufbauen will. Und solange wie die nicht verfügbar ist, sollen die Amerikaner die Fähigkeitslücke dort füllen.
Warum eigentlich auch Marschflugkörper? Also man könnte ja auch auf den Gedanken kommen zu sagen, ja, wieso bleibt es denn eigentlich nicht bei Flugabwehrraketen, die diese Iskander-Raketen möglicherweise abschießen können? Das tun ja Marschflugkörper nicht. Und die Frage auch, warum Hyperschallraketen, wenn die dann mal fertig entwickelt sind?
Also das eine ist natürlich die Abschreckung, das Signal, dass wir abwehrbereit sind. Und wenn wir angegriffen werden, dann sind Flugabwehrraketen gut. Aber wir sehen ja gerade in der Ukraine, wie viele davon nötig sind, um ein so großes Land wie Deutschland und andere Länder der NATO zu schützen. Das heißt, sie brauchen für eine wirksame Luftverteidigung, und das sehen Sie in der Ukraine auch, immer ein Schild quasi, das sind die Flugabwehrraketen, und aber auch ein Schwert, nämlich, dass sie genau diese Stellung treffen können, von denen die Iskander-Raketen abgeschossen worden sind. Also man muss da jetzt nicht in Deutschland warten und dann auf den Knopf drücken, wenn die zweite nachgeladene Iskander-Rakete abgeschossen wird, sondern man kann die Stellung selbst bedrohen, und das ist schon eine andere Qualität von Abschreckung.
Aber wenn man in der Lage sein muss, die Ursache der Bedrohung quasi auszuschalten, dann gilt das umgekehrt ja auch genauso. Also das würde ja tatsächlich bedeuten, dass diese Abschussbasen in Deutschland, wo auch immer die sein werden, bevorzugte Ziele für die Russen würden.
Also wir würden die Waffen ja nur bei einem erfolgten und erfolgenden Angriff der Russen einsetzen. Wir würden sie ja nicht präventiv einsetzen. Das lässt auch unsere Verfassung gar nicht zu bei uns, und das wird auch im Rahmen der NATO so nicht stattfinden. Der Mix von Flugabwehrraketen und Marschflugkörpern ist wichtig, was ich vorhin gesagt habe, damit man eben einen Defensivschutz hat auf der einen Seite, aber auch offensiv vorgehen kann, wenn man denn angegriffen worden ist, um die die Abschussbasis dann zerstören, damit sie nicht nochmal verwendet werden kann für einen zweiten Schlag.
Ist diese Stationierungsentscheidung eigentlich eine, die die Amerikaner einfach mal so treffen können, egal was die Bundesregierung in Berlin sagt, oder ist hier eine Zustimmung der Bundesregierung zwingend notwendig?
Das haben die Amerikaner nicht einfach so entschieden. Natürlich muss die Bundesregierung dem zustimmen. Wer nun bei diesem Prozess die treibende Kraft war, das ist nicht öffentlich. Natürlich haben die Amerikaner Interesse daran, dass ihr wichtigster Bündnispartner in Europa geschützt wird, dass ihre wichtigsten Basen, die sie haben in Deutschland, nämlich Ramstein, Wiesbaden, Stuttgart, schützen. Wer also in der Umgebung dieser Hauptquartiere wohnt, braucht sich weniger Sorgen zu machen. Die Sorgen der Bundesregierung gehen natürlich da wesentlich weiter bis hin zum Schutz des gesamten Territoriums. Also für die obere Luftschicht sind ja da bereits Entscheidungen gefallen. Das Arrow-2-System Israels soll ja beschafft werden oder ist zurzeit in der Beschaffung. Bei den unteren Luftschichten sieht es noch nicht so gut aus und auch bis Arrow einsatzbereit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Und deshalb macht dieser Doppelansatz Sinn, dass die Amerikaner zunächst ab 2026 den Schutz übernehmen, bis dann europäische und deutsche Fähigkeiten verfügbar sind. In der Zwischenzeit wird von der Firma MBDA ein System entwickelt mit Italien, mit Frankreich, mit Polen, das dann den amerikanischen Schutz durch die Marschflugkörper ersetzen soll. Für Fachleute ist das alles nicht neu. Und es kam für mich jetzt auch überraschend, dass es auf diesem Gipfel jetzt stattfand. Aber als es dann verkündet worden ist, war mir klar, dass das zurückgeht auf die Überlegungen aus dem Jahr 2016, die Diskussionen, die wir hatten 2017, als die Bedrohung immer handfester wurde, dem Konzept für die territoriale Luftverteidigung, der nationalen Sicherheitsstrategie. Und es ist auch nicht neu, dass die Entwicklung eines solchen europäischen Systems bereits geplant wird. Das hat sich auch in den letzten Monaten schon angedeutet. Insofern ist jetzt nochmal die amerikanische Lösung eine Zwischenlösung, bis die europäische abschließende Lösung verfügbar ist.
Ich hatte nach der Zustimmung der Bundesregierung gefragt, weil wir oftmals auch vor allem in sozialen Medien Behauptungen sehen, die Bundesregierung würde bei solchen Entscheidungen der Amerikaner dann ziemlich entmündigt dastehen. Und mancher wird sich an eine frühere Folge des Podcasts erinnern, Herr Bühler, Sie sicher auch, als wir über ein Video gesprochen haben, das der frühere Bundestagsabgeordnete der Linken, Dieter Dehm, verbreitet hatte. Da ging es, glaube ich, um Stationierung von Hyperschallraketen und so weiter in Grafenwöhr. Heißt das jetzt, dass Herr Dehm dann letztlich doch recht hatte? Also zumindest was die Stationierung an sich betrifft. Nicht in Bezug auf den Zeitpunkt, nicht in Bezug auf den rechtlichen Rahmen, nicht in Bezug auf die Waffenwirkung. Das hatten wir damals erläutert. Ich habe mal nachgeschaut, das war in Folge 183 am 23. Januar dieses Jahres.
Also wir haben ja dankenswerterweise vorher einen Hinweis gegeben gestern Abend. Deshalb habe ich zum ersten Mal überhaupt einen Podcast nochmal angehört und stelle fest, dass ich dazu stehe, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Wir haben ja damals gemeinsam herausgearbeitet, dass so ziemlich alles, was er dem gesagt hat, falsch war. Einige Punkte haben Sie ja jetzt genannt und das gilt bis heute. Mit Ausnahmen des namens Tomahawk. Hinsichtlich der Stationierung ab 2026 sind da noch keine Details festgelegt und schon gar nicht Grafenwöhr. Es handelt sich ja nicht um angebliche nukleare Erstschlagswaffen, wie damals von Herrn Dehm behauptet, sondern um bewegliche Systeme auf LKWs, die dann auch flexibel eingesetzt werden können.
Inwieweit, Herr Bühler, ist es denn beruhigend, wenn kurz nach Bekanntgabe dieser Stationierung der russische Verteidigungsminister Belousov mit seinem US-Kollegen Austin telefoniert, um Eskalationsgefahren zu verringern, wie es hieß? Ich glaube, das Gespräch kam auf Wunsch der russischen Seite zustande.
Also es war ja das zweite Gespräch in den letzten drei Wochen. dieser Gesprächskanal, und das ist die gute Nachricht, das ist das Beruhigende, was Sie gerade angesprochen haben, ist also weiterhin offen und wird weiterhin genutzt, auch im Übrigen von den jeweiligen Generalstabschefs der Amerikaner und der Russen. Auch Mark Milley, der frühere Generalstabschef der Amerikaner, hat ja mehrfach mit Gerasimov seit Kriegsbeginn damals telefoniert.
Und was wird denn in solchen Telefonaten besprochen? Also wie gesagt, es ging darum, Eskalationsgefahren zu verringern. Das wird sich doch sicherlich nicht darauf beschränken, dass Belousov, der Russe, fragt, na, oh, was macht ihr da und warum? Und dass der US-Amerikaner Austin dann antwortet, ach, macht euch keine Sorgen.
Inhaltliche Einzelheiten werden dazu in der Regel nicht veröffentlicht. Insgesamt geht es um Transparenz, es geht um Ausräumen von Missverständnissen, Erklären von Maßnahmen auf beiden Seiten, Ankündigung von Übungen auch beispielsweise und dergleichen mehr. Also schon ein, ich wiederhole es nochmal, schon eine beruhigende Lage, dass die beiden Großmächte nach wie vor mit dem roten Telefon sozusagen verbunden sind und der Gesprächskanal offen bleibt.
Okay, und damit sind wir fast am Ende des heutigen Podcasts, wenn ich auf die Uhr schaue. Wir haben nicht geschafft, noch eine ganze Menge mehr Hörerfragen zu beantworten. Da muss ich Sie auf das nächste Mal vertrösten, nehme ich mir ganz fest vor. Wir haben auch nicht geschafft, nochmal über Viktor Orban zu sprechen. Da gab es ja auch einige Hörermails, auf die wir eingehen wollten. Auch das werden wir beim nächsten Mal machen. Aber eine kleine Sache noch, Herr Bühler. Erwähnen Sie, weil sie die Welt auch nicht aus den Angeln heben wird, aber sie ist nochmal hoch und runter diskutiert worden. Vielleicht haben Sie da noch einen kurzen Kommentar zu. Der Hobbypilot Friedrich Merz, der fliegt in einem Eurofighter mit und verbrät damit mal eben 100.000 Euro. Diese Vorwürfe konnte man lesen. Es gibt sicher einige Gründe, diese 100.000 Euro zu relativieren, aber ganz grundsätzlich, also muss ein CDU-Parteichef wirklich in einem Eurofighter mitfliegen? Mancher kann da ja wirklich schnell auf den Gedanken kommen, dass da einer sich jetzt in einer Position fühlt, von der aus er rechtfertigen kann, sich mal einen Kindheitstraum zu erfüllen, ohne dafür selbst in die eigene Tasche greifen zu müssen. Was meinen Sie?
Also, wissen Sie, das ist schon eine eigenartige Debatte. Merz ist ja nicht nur Vorsitzender der CDU, sondern er ist Fraktionsvorsitzender, hat also eine herausgehobene Position, auch wenn es um Fragen des Einsatzes der Bundeswehr angeht. Er ist im Übrigen auch stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Die Bundeswehr ist ja interessiert daran, dass solche Politiker, gerade die, die über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden, das Gerät der Soldaten kennen und auch die Einsatzbedingungen, die die Soldaten da vorfinden. In letzter Zeit war auch Frau Strack-Zimmermann, die Sie ja häufiger mal bringen hier im Podcast, auch schon auf dem zweiten Sitz des Eurofighters gesessen, ich meine in der Luft. Auch Frau Simti Möller, die parlamentarische Staatssekretärin, ist geflogen in diesem Jahr, glaube ich. Die Stundenansätze von Flugzeugen, Hubschraubern sind natürlich hoch. Also die sind im fünfstelligen Euro-Bereich. Also so ein Eurofighter so um die 80.000 Euro. Beim Airbus A340, da kommen auch immerhin 50.000 Euro zustande. Ein Flugzeug hat eben eine bestimmte technisch vorgegebene Flugstundenanzahl. Und deshalb werden die Flugstunden auch ganz genau und penibel registriert. Wenn man nun alle Kosten für Treibstoff, für andere Betriebsmittel, für Ersatzteile, für Wartung, für Instandsetzung zusammenzählt, dann kommt man auf solche Kosten pro Flugstunde. Der zweite Punkt, den man immer sehen muss, ist, die Besatzungen brauchen eine Mindestanzahl von Flugstunden in unterschiedlichen Missionen und Flugprofilen, um ihre Einsatzbereitschaft zu erhalten. Also auch darüber wird ganz genau Buch geführt. Nun ist der Eurofighter ein Einsitzer, aber die Luftwaffe hat auch Schulungsflugzeuge, Eurofighter, als Zweisitzer. Da sitzt der Fluglehrer hinten auf dem Platz hinter dem Piloten. Und dort werden Gäste wie jetzt Herr Merz platziert. Die dabei geflogenen Flugstunden rechnet auf das Flugstundenkontingent des Piloten auf dem Vordersitz an. Und er fliegt genau das Flugprofil, das er in seinem Auftragsbuch hat, das er durchführt. Das ist also ein Routine-Schulungsflug, der nicht angepasst wird an den Gast, sondern er fliegt das, was er fliegen muss. Insgesamt, also glaube ich, es ist viel Lärm um nichts. Ich kann mich im Übrigen auch nicht erinnern, dass es bei Frau Stark-Zimmermann und Frau Cynthia Möller ein ähnliches hohes Interesse medial gegeben hat.
Wir haben ja auch Interesse, Herr Bühler, dass Fachfremde, also Fachfremde in Bezug aufs Radio machen, Fachfremde, die mit uns zu tun haben, bei uns mal noch ein bisschen intensiver reinschnuppern. Wollen Sie nicht auch mal eine Radiosendung moderieren und nicht immer nur im Podcast Rede und Antwort stehen?
Naja gut, Spaß wird schon machen, aber ich glaube, da habe ich genug zu tun mit Ihrem Podcast. Da kann ich nicht noch Radiosendungen moderieren.
Okay. So, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, auch fürs Mitmachen. Insoweit vielen Dank auch für Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik. Lesen wir alles. Wenn Sie davon auch was loswerden wollen, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen auch heute die besten Wünsche für den weiteren Urlaub. Erholen Sie sich gut, arbeiten Sie nicht zu viel. Immerhin durfte ich ja Sonntagabend lernen, dass Sie selbst während eines Fußball-EM-Finalspiels arbeiten nebenbei. Also weiß ich, weil wir da telefoniert haben. Also schönen Urlaub noch. Wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis zum nächsten Mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.